Hallo, hier ist der Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen, denn der Horror-Oktober hat begonnen und wie jedes Jahr in dieser schönen Herbsteszeit, wenn wir uns über die düsteren Filme unterhalten, da bin ich nicht alleine, sondern ich habe wieder Gäste eingeladen und mein allererster Gast heute Abend, das ist der Lasse. Hallo Lasse.
Hallo, mein Name ist Lasse Vogt. Ich bin der Moderator des Podcastes Fans About Films, welcher zweisprachig Englisch und Deutsch auf Soundcloud und iTunes zu finden ist. Ich bin außerdem auf YouTube unter dem Kanalnamen The Deppert als Filmkritiker unterwegs. Außerdem habe ich Filmregie studiert, bin also auch Filmemacher, habe mehrere Kurzfilme gemacht und ich schreibe auch Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com und auf Letterboxd bin ich auch und schreibe englischsprachige Kritiken. Ich mache eigentlich alles im Netz, was man nur machen kann.
Oh cool, das mit den Kurzfilmen und Regie, das wusste ich noch gar nicht. Da möchte ich gerne, dass du mir da mal, falls du irgendwie online was hast, da einen Link zugibst.
Aber Logo, mach ich gern.
Ja, sehr, sehr schön. Du hattest mich angeschrieben, ob wir mal was zusammen machen wollen. Daraufhin habe ich in deinen Podcast reingehört und auch eine englische Folge mir angehört. Wie kamst du auf die Idee, als deutscher Muttersprachler so entnehme ich deinem akzentfreien Gespräche, einen Podcast auch auf Englisch zu machen?
Das hat sich so ergeben, weil ich einige englischsprachige Bekannte hatte. Also angefangen hat es mit einem Freund in Kanada. Und das war meine erste englischsprachige Folge war mit ihm. Und da dachte ich mir, ich sollte das mal ausweiten. Und habe dann mehrere andere Podcaster kennengelernt. Vor allem die tollen Jungs von Sideshow Sound Theater. Die machen alles Mögliche mit Filmmusik. Und da war ich öfter mal zu Gast und hatte mehrere von den Leuten auch zu Gast. Dann hat sich das einfach alles immer so erweitert und irgendwann bin ich dann auch auf die Idee gekommen, ich sollte mal ein paar berühmtere Leute mal anzuquatschen und hab dann es tatsächlich geschafft, ein paar Filmkomponisten zu kriegen, die dann zu Gast waren auf meinem Podcast, unter anderem Douglas Pipes, Komponist von zum Beispiel Krampus und Monster House. Ich hatte Christopher Willis von The Death of Stalin und Veep und ich hatte die Baldenweg-Geschwister, die kleine Hexe komponiert haben unter anderem. Und jetzt mein neuester war Matthew Marchison, Co-Komponist von Kingsman und Insel der besonderen Kinder. Also ich habe schon einige coole Leute da eingeladen und ich hoffe, dass es so in der Richtung auch weitergeht.
Ja, ist auf jeden Fall hörenswert. Wir werden hier die Links natürlich auch in den Blog zu der Folge packen. Ja, aber wir haben uns heute hier versammelt, um über einen Film zu sprechen, nicht nur über die Musik. Welcher Film ist es denn?
Das ist American Psycho. Ich mache jetzt also einfach mal so den englischsprachigen Titel so ein bisschen. Aus dem Jahr 2000, was mich ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt.
Wieso? Dachtest du, es ist jünger oder älter?
Ich dachte, er wäre älter tatsächlich.
Ja. Die Romanvorlage ist ja auch von Anfang der 90er. Und der war so ein bisschen in der Produktionshölle, obwohl das ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe so ein paar Fakten gleich noch rausgesucht. Er hat so eine etwas turbulente Produktionsgeschichte hinter sich. Deswegen hat es ein paar Jahre gedauert, bis nach dem Bestseller dann auch der Film oder ist Bestseller. Bestseller weiß ich gar nicht, aber es war ein Skandalbuch auf jeden Fall.
Das ist meistens auch ein Bestseller.
Also, ja, wahrscheinlich. Aber es wurde tatsächlich auch stark zensiert. Also ich glaube, in Deutschland zum Beispiel war es komplett, ich weiß nicht, auf total, es stand auf jeden Fall auf dem Index. Ich weiß nicht, ob es auch beschlagnahmt war, weil das Buch muss noch eine ganze Nummer härter sein. Vor allem in der Detailreiche der Morde. Gehen wir gleich nochmal detaillierter drauf ein. Sag doch erst nochmal, wie hat dir denn der Film gefallen?
Ich finde persönlich, der Film ist ziemlich gut eigentlich und ich muss dazu sagen, dass ich ihn vor Jahren irgendwann mal gesehen hatte, aber ich hatte einiges vergessen. Ich hatte halt so ziemlich das letzte Drittel hatte ich eigentlich so ziemlich vergessen, seltsamerweise. Dabei passieren da Sachen, die vergisst man nicht so schnell. kennengelernt habe ich den Film durch das Filmstudium. Da wurde die berühmte Huey Lewis and the News Szene gezeigt, über die wir später noch detailliert reden und ich habe mich sofort verliebt und dachte mir, was ist das für ein Film? Das ist ja absolut großartig. Und dann habe ich mir den rausgesucht und geschaut und jetzt natürlich als Vorbereitung für die Folge nochmal aufgefrischt, Gott sei Dank, weil ich hatte halt wirklich einiges vergessen. Und ich finde, insgesamt ist er sehr gut gealtert und weiß sehr viel mehr zu schocken als einige, weiß nicht, Skandalfilme, die so heutzutage rauskommen.
Ich glaube auch, das Thema ist halt vielleicht wieder oder immer noch sehr, sehr brisant. Also er passt, oh, ja, wie die Faust aufs Auge, sowohl hier irgendwie ins Social-Media-Zeitalter als auch hier in den wiederauflebenden Reagan-Kult rund um Donald Trump und seine Konsorten. Also da steckt viel so zeitgenössische Kritik der 80er drinne, die du aber heute noch so unterschreiben kannst. Deswegen hatte ich auch so das Gefühl, sehr, sehr gut gealtert. Und ich habe eine ganz ähnliche Geschichte mit dem Film. Ich habe den da war der, glaube ich, relativ frisch auf Video, da beziehungsweise DVD vielleicht schon, aber es war so die Zeit, Anfang der Jahrtausendwende, wo ich noch beides hatte, Videorekorder und DVD-Player. Und da habe ich den damals gesehen und ich habe echt auch bis auf so ein paar Bilder alles komplett vergessen. Und die, ja, deswegen war es quasi sowas wie ein komplett neues Wiedersehen. Und ich war auch durchaus angetan. Ein richtig cooler Film. Sehr, sehr gut gemacht. Das auch mit den Leuten zusammenhängt, die daran mitgewirkt haben. Und da würde ich nämlich jetzt einsteigen, mal in die Eckdaten. Du sagst es schon, der Film stammt aus dem Jahr 2000. Regie führte Mary Harron. Die hat, was Kinofilme anbelangt, eine relativ kurze Filmografie, was ja das Schicksal vieler Frauen ist, dass sie in Hollywood einfach schwer Arbeit finden. Ihr Debüt ist I Shot Andy Warhol dann aus dem Jahr 1996. Dann kam schon American Psycho 2000. 2005 machte sie Betty Page, Begehrt und Berüchtigt, 2011 Die Sehnsucht der Falter und jetzt ganz frisch 2018 Charlie Says. Dazwischen viele Fernsehfilme und Serien, wo sie Regie geführt hat, aber so große Leinwand, da tut sie sich schwer. Das Drehbuch schrieb sie zusammen mit Jennifer Turner, die vor allen Dingen bekannt dafür ist, dass sie in den 90ern mit Kevin Smith zusammen gemacht, gearbeitet hat. Vor allen Dingen 1997 hat sie Chasing Amy geschrieben und 98 Dogma. Die Produktion, da haben wir auch zwei Schwergewichte. Da ist einerseits Edward R. Pressman. Der hat zum Beispiel Terrence Malick's Badlands produziert, Sisters und Phantom of the Paradise von De Palma, Despair von Rainer Werner Fassbinder, Das Boot, Conan der Barbar, Wall Street, Talk Radio von Oliver Stone, Blue Steel von Catherine Bigelow und. Also der ist wirklich ein ganz großer im Business. Der zweite im Bunde war Chris Henley, der hat so Sachen gemacht wie Buffalo 66 von Vincent Gallo, The Virgin Suicides von Sofia Coppola, American Psycho 2 hat er dann auch noch gemacht, der Horror geht weiter, noch nie was gehört, es ist dann eine Frau, es ist, ich habe so ein bisschen hinterher recherchiert, es ist etwas absurd, aber hat auch irgendwie so, ich glaube, auf der IMDb eine Wertung von 3,6. War durchaus lustig. Bekannter ist er dann eher schon wieder für Spring Breakers oder jetzt die Oliver Stone-Serie Oliver Stone, die Geschichte Amerikas. Auch die Kamera ist hochkarätig besetzt. Andrei Cekula ist da dran. Der ist vor allen Dingen dadurch bekannt, dass er der erste Kameramann von Tarantino war und von Reservoir Dogs bis Pulp Fiction die Filme gemacht hat.
Four Rooms auch.
Genau. Four Rooms hat er gemacht und ja, noch andere Sachen ohne Tarantino oder wo Tarantino nur als Produzent beteiligt war. Im Schnitt nicht weniger prominent Andrew Marcus, das ist der Stammcutter von James Ivory, der aber auch so Sachen wie Mary Shelleys Frankenstein, Alles ist erleuchtet, wunderbarer Film, zwei Teile der Step-Up-Reihe gecuttet hat und American Ultra und Sing Street jetzt nochmal ganz aktuell. Sing Street ist auch ein ganz, ganz schöner 80er-Jahre-Nostalgie-Indie-Film. Die Musik hat zusammengestellt John Cale von The Velvet Underground. Und in der Besetzung haben wir Christian Bale als Patrick Bateman, Reese Witherspoon als Evelyn Williams, Chloe Sevigny als Jean, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird.
Jean, glaube ich.
Jean, genau. Ja. Ich konnte mich gerade nicht mehr erinnern. Justin Theroux als Timothy Bryce, Jared Leto als Paul Allen, Willem Dafoe als Detective Donald Kimball und Kara Seymour als Christie. Das Budget lag bei 7 Millionen und eingespielt hatte 34,3 Millionen, also fast das Fünffache und war damit ein Erfolg. Und das Genre würde ich irgendwo einordnen zwischen Satire, Horror und Slasher. Wobei, und damit steige ich jetzt auch gleich mal in die erste Diskussion ein, auf Twitter wurde gleich, als ich das verkündete, dass ich im Horror-Oktober darüber sprechen werde, so hatten hier unsere Hörerinnen und Hörer in einer Abstimmung entschieden, wurde gleich in Frage gestellt, ist es denn überhaupt Horror? Lasse, was sagst du? Haben wir hier einen Horrorfilm vor uns?
Ah, die gute alte Diskussion schon wieder. Das kommt öfter mal zum Tragen, ganz besonders, wenn es um Filmpreise geht. Denn es gibt diese Geschichte, dass die Oscars Horror hassen. Also irgendwie, es ist total seltsam, weil ich meine, einer der absoluten Horrorfilme überhaupt, Der Exorzist, hat einen Oscar gewonnen für das beste adaptierte Drehbuch. Und da sollte man eigentlich meinen, da wäre irgendwas aus dem Weg geräumt. Aber ich weiß noch die Kontroverse um Das Schweigende Lämmer, wo sie bei den Dreharbeiten und beim Drehbuch und so weiter immer gesagt haben, hey, das ist ein Horrorfilm. Es geht hier um diesen Typen und so weiter. Es geht hier um Kannibalismus und so weiter. Und ein Typ, der einen Anzug aus Menschenhaut trägt, das ist Horror. Es ist Horror, Horror, Horror. Und dann, als er rauskam und für so gut befunden wurde, dass der vielleicht Oscars gewinnen könnte, haben plötzlich alle gesagt, oh nein, 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 es ist ein Psychothriller. und deshalb, da ist immer, ich sehe da eigentlich immer so eine gewisse Grauzone bei bestimmten Filmen. Und hier finde ich, im wahrsten Sinne des Wortes, blutet das so rüber. Weil es gibt Szenen, die definitiv eher, wo ich sagen würde, das ist absolut Horror. Und dann gibt's aber wiederum Sachen, wo ich denke, das geht eher so in Richtung Psycho-Thriller, weil ich werte das immer so, Horror ist eher übernatürlich und Thriller ist realistisch.
Ah ja.
Also das ist so meine persönliche Wertung eigentlich immer. Wenn ein Horror, also zum Beispiel grob könnte man könnte zum Beispiel sagen, allgemein würde ich halt sagen, Get Out ist ein Horrorfilm. Aber wenn man nach meiner Wertung geht, müsste man eigentlich eher sagen, es ist, weil es kommt ja nichts Übernatürliches vor, wenn man jetzt mal dieses ganze, den Plot bedenkt mit dem, was sie da machen, ohne spoilern zu wollen, weil es ist natürlich in gewissem Sinne, geht das hier eher in Richtung Science Fiction oder was weiß ich. Aber deshalb, also es ist eine gewisse übernatürliche Komponente drin, aber größtenteils ist es ja sehr in der Realität begründet, in gewisser Weise. Also deshalb, da verschwimme man ein bisschen die Grenzen. Und ich finde aber, letztendlich zählt die ursprüngliche Intention des Films und das, was die Macher sagen. Und wenn die Macher zum Beispiel sagen, hey, das ist ein Horrorfilm, dann sage ich, hey, cool, das ist ein Horrorfilm, wie ihr das sagt. Und hier, ich würde sagen, es ist halt so eine Mischung tatsächlich, weil es ist, ich meine, in einer Szene referieren sie direkt zu Texas Chainsaw Massacre. Und ja, das ist, ich finde, gerade das ist so ein kleiner Wink, dass die definitiv auch sagen wollen, hey, wir sind schon Horror. Ich meine, es gibt sogar eine Szene, die so ein bisschen darauf anspielt direkt. Ich würde wirklich sagen, ich würde es, es ist eine Mischung hier und da, jetzt ohne lange um den heißen Brei rumzureden, obwohl ich das gerade getan habe. Es ist eine sehr, sehr interessante Mischung, die nicht allzu oft vorkommt.
Interessant. Du hast gleich so viele spannende Sachen gesagt, wo ich ja, da könnten wir eine Stunde drüber diskutieren. Schon alleine, dass du sagst, das ausschlaggebend sei die Intention des Künstlers, was ja quasi als Filmrezensent ganz energisch widersprechen würde. Und da auch wieder hier den Filmmachenden aus dir heraushöre, weil hier unser Freund des Hauses, Merlin, seines Zeichens auch Regisseur, da eine ganz ähnliche Position vertritt, aber ich eben als hauptberuflicher, im Anführungszeichen, Rezensent und halt eben auch hier aus der Kommunikationswissenschaft kommend, würde eben sagen, so nein, das Symbol selbst hat quasi zwar irgendwie ein Team erschaffen, aber sie haben es freigelassen in die Welt und die Welt, die interpretiert es sich jetzt und erschließt es sich jetzt und es zählen da eben so Sachen wie Tropes und eher noch speziell, also beim Horror bin ich da auch immer noch ganz unschlüssig, weil ich immer noch nicht mit mir selbst im Reinen bin, wie ich das definieren würde, aber ich finde zum Beispiel jetzt in der Unterscheidung zwischen Horror und Thriller, die du aufgemacht hast, würde ich immer noch so die Wirkungsweise mit reinzählen, das heißt, ein Thriller, der zielt auf Spannung ab, während ein Horrorfilm auf Angst abzielt. Und der Film hier, du hast diese Spannungsmomente damit, dass du dich halt, je weiter der Film voranschreitest, so irgendwie so geekelt, wie du dich von Bateman fühlst, so sehr fieberst du ja dann doch irgendwie mit, ob er jetzt gefangen wird oder nicht. Und du hast aber eben auch diese Horrorelemente drinne durch diese Innenperspektive von ihm und diesen Wahnsinn, der dadurch zutage tritt und der ja irgendwie so existenzielle Ängste auslöst, von wegen, sowas könnte in uns allen schlummern. Ich finde, Das steckt da ganz stark drin. Ich dachte aber allerdings eher, dass diese Frage, warum das überhaupt angezweifelt wird, mehr über diese Satire-Schiene und diese Gesellschaftskritik-Schiene reinspielt von anderen, dass sie halt sagen, dass das bei all den blutigen Szenen irgendwie mehr im Vordergrund steht und dass sie deswegen den vielleicht nicht in die Horror-Ecke packen würden. Naja, ich denke, das müssen wir heute Abend nicht abschließend erörtern, aber es war so ganz, ganz interessant, das mal so ein paar Gedanken dazu ausgetauscht zu haben.
Ist ein ewiges Für und Wider. Aber das, was du gesagt hast, Horror zielt auf Angst ab, Thriller zielt auf Spannung ab, das ist, finde ich, eigentlich sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, so kann man das wirklich gut erklären.
Ja, danke. Erklär du uns doch mal die Handlung dieses Films in traditionell im Spätfilm in 5 Sätzen.
Puh, also es geht um den New Yorker Investment Banker Patrick Bateman. Spielt ich irgendwann in den späten 80ern, würde ich sagen. Mhm. Er führt nach außen hin dieses korrekte, überkorrekte Leben als als Yuppie-Geschäftsmann und so weiter. Flirtet spaßeshalber mit seiner Sekretärin etc. Aber sein Innenleben sieht ganz anders aus. In seinem Inneren verbirgt sich ein eiskalter Psychokiller, der es liebt, Frauen zu foltern und zu töten und sehr kranken Sex zu haben. Und eigentlich ist das die Handlung.
Ja, doch, das passt. Ich habe nochmal so eine Handvoll Fakten zur Produktion rausgesucht. Das fängt damit an, dass der Film auf einer Romanvorlage von Bret Easton Ellis aus dem Jahr 1991 stammt. Darauf aufbaut. Und ähnlich wie der Film hatte schon der Roman irgendwie eine schwere Geburt, dass er wirklich irgendwie von einem halben Dutzend Verleger abgelehnt wurde, als nee, das ist nun wirklich nicht, das kann man nicht rausbringen, bis er dann irgendwann einen Verleger fängt und dann der Skandal und wahrscheinlich auch Erfolgsroman wurde, der überhaupt dann den Film erst ermöglichte. Dann hat es nämlich Anfang der 90er als allererstes David Cronenberg an dem Projekt probiert. Und
natürlich.
ließ den Autor selbst, Bret Easton Ellis, ein Drehbuch schreiben. Das aber, also sie kamen dann nie auf einen grünen Zweig. Ellis selbst sagte, das sei schrecklich, was er da geschrieben hat. Ich habe was gelesen über ein Finale mit einer Musical-Szene auf dem World Trade Center. Also es landete irgendwie, wie gesagt, in den Schubladen und das wurde nie wirklich realisiert, bis dann eben Mary Harron und Jennifer Turner sich der Sache angenommen haben und das Ganze nochmal von Grund auf neu schrieben. Nur als es dann um das Casting des Hauptdarstellers ging, da entglitt ihnen das Projekt wieder, weil sie hatten sich relativ früh hier schon auf Christian Bale festgelegt, aber der war damals ja noch in keinster Weise der Star, der er heute ist. Nee. So, dass das Studio damit überhaupt nicht einverstanden war und seinerseits Leonardo DiCaprio ins Spiel brachte, der da auch total angetan war von der Rolle und das unbedingt machen wollte und weil, wie gesagt, irgendwie Harron hatte ihrerseits schon so eine Art mündlichen Vertrag mit Bale, so dass dann quasi sie gemeinsam mit Bale mehr oder weniger rausgebotet wurde und das Projekt Oliver Stone angetragen wurde, der dann seinerseits die kompletten satirischen Elemente rausschrieb und ein ganz knallhartes Charakterdrama und Psychodrama so aus dem Film machen wollte. Und es war dann mehr oder weniger Glück, dass Leonardo DiCaprio die Zeit verlor, um sich an dem Projekt zu beteiligen, weil er dann The Beach drehte und damit das Studio eben doch auf Christian Bale zurückfiel und auf das Drehbuch von Mary Harron und Turner und dann der Film entstand, den wir heute kennen. Ganz berühmte Anekdote in dem Zusammenhang ist auch noch, dass Christian Bale mal später im Interview gesagt hat, dass er bei der Art und Weise, wie er den Jason Bateman spielt, sich orientiert hat an einem Interview mit Tom Cruise, das er bei Letterman gesehen hat. Und er so fasziniert war davon, wie unglaublich freundlich Tom Cruise ist und dabei einen absolut leeren Blick hat. Und dass er diese Vorlage genommen hat, um darauf seine Darstellung von Bateman aufzubauen.
Das ist klasse, das wusste ich nicht. Ich meine ja, Tom Cruise wurde ja auch in Verbindung gebracht hier und da mit dem Projekt. Er wird auch namentlich in der Romanvorlage genannt irgendwie. Also halt, das finde ich ein sehr interessantes Detail. Ich bin überrascht bei Stone, dass er das ganze Satirezeug rausstreichen wollte. Ich meine, Natural Born Killers. Ja, halt eigentlich ja. Dieser Stoff ist wie gemacht für ihn. Ich verstehe wirklich nicht, was er dann damit hatte. Und selbstverständlich, Cronenberg wäre ein guter Kandidat gewesen. Es ist halt einer von diesen Filmen, wo man halt, weil, und natürlich soll man allgemein nicht so denken, weil halt, aber ich meine, die waren damals halt auch so festgefahren, weil das ist halt kein Material, was jetzt so typischerweise eine Regisseurin inszeniert. Und umso du cooler. Wirklich? Finde ich wirklich, weil ich meine, gut, es ist in dem Sinne, es geht ja sehr viel um Gewalt an Frauen und so weiter. Und da hat man einfach, vielleicht benötigt man da so ein gewisses anderes Blickfeld, um da einen interessanten, um etwas anderes zu gewinnen, weil es ist halt so interessant, viele Filme, ganz besonders so Exploitation-Filme, die benutzen halt weibliche Nacktheit und meistens im Kontext von Vergewaltigung, weil die sich nicht dessen bewusst sind, was das eigentlich bedeutet. Sondern einfach nur, hey, wir brauchen Brüste in diesem Film. Hier, das ist die Ausrede dafür. Genau. Das machen sie andauernd. Und hier kommt das nie in irgendeiner Form Fanservice oder unturned rüber, sondern es ist immer sehr, sehr verstörend und krass. Und ich glaube tatsächlich, der weibliche Blick hinter der Kamera, ich glaube, der trägt einfach mit zu dieser Wirkung bei, was ich sehr interessant finde.
Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Ich dachte zuerst, du kritisierst das, aber weil ich denke, keinesfalls. Ich denke gerade, dass hier eine Regisseurin am Werk war und dass sie, und damit sind wir jetzt auch schon mitten in der Analyse, den Film auch stark als eine Dekonstruktion von Männlichkeit angelegt hat. Das gibt ihnen eben so einen Layer, der weit über so einen reinen Schocker oder ein reines Psychodrama, wie konnte jemand so einem Monster werden, hinausgeht, indem sie halt da immer so eine Ebene mit reinbringen, wo sie irgendwie über männliche Eitelkeit und geradezu Schwanzvergleich eben das Ganze aufbaut. Also wenn die Herren da ihre Visitenkarten vergleichen, dann ist das wirklich nichts anderes als, wer hat den längeren quasi, nur hier halt in der Form als Metapher, wer hat hier irgendwie die schönere Prägung und die schönere Schriftart ausgewählt und da steckt halt die ganze Zeit und auch genau in der Art und Weise, wie Bateman eben mit Frauen umgeht, eine ganz harte Kritik damit da drinne, wie eben in dieser durchkapitalisierten Gesellschaft der irgendwie Wall Street, wie sich da Männer gerieren und wie sie eben auftreten und wie das Ganze eine oberflächliche Welt ist. Aber damit sind wir schon beim Punkt, worum geht's wirklich? Da will ich eigentlich später noch mal drauf zurück, sondern du wolltest gerne noch mal so ein bisschen zum Beispiel über die Schauspieler sprechen. Lass uns da doch mal einsteigen, weil das ist ein sehr schönes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Christian Bale war davor, das ist ja einer der wenigen Kinderdarsteller, die es geschafft haben, tatsächlich. Ich meine,
was hat er denn als Kind gemacht? Sag mir.
Also, zum Beispiel, lustigerweise, kennst du den alten Astrid Lindgren-Film Mio, mein Mio?
Oh ja.
Da spielt er den Freund von Mio. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ist es Yum Yum? Ein ganz junger Christian Bale. Und er war in Steven Spielbergs Empire of the Sun. Kurz darauf, da ist er halt auch als Kind zu sehen. Aber er ist halt einer von denen, die früh angefangen haben und dann haben sie sich gehalten. Und das hier ist halt pre-Batman, halt, wo er dann so richtig bei vielen, wo er dann richtig so vielen ins Auge fiel und dachte, oh. Nein, aber halt, ich finde, er ist grandios besetzt hier und er ist auf jeden Fall, ich glaube, das hilft auch, dass er zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so der Megastar war, weil er halt eben da noch die Möglichkeit hatte, so hinter der Rolle zu verschwinden. Und er wirkt optisch sehr gut als dieser Everyman, Yuppie, und passt einfach gut in den Kreis von diesen ganzen Männern rein. Also sie alle haben diese Wirkung. Und ich finde, er spielt das. Zugegeben, der Film ist alles andere als subtil. Halt selbst seine Performance ist nicht wirklich subtil. Das muss man sagen, weil es ist sehr interessant. Einerseits ist Bale zu bemüht, nach außen charismatisch und korrekt zu wirken, um seine dunkle Seite zu verbergen. Das ist auch teilweise das Problem bei seinem Bruce Wayne, meiner Meinung nach. Wo er halt, okay, der wirkt so, als hätte er was zu verbergen und will das verstecken. Aber andererseits kommt so der Switch zwischen den Persönlichkeiten besser zur Geltung. Die frühe Szene in der Bar, wo er im Spiegel die Barfrau beschimpft, ist ein gutes Beispiel dafür. Wo man schon sehr früh merkt, oh, das sind diese zwei Seiten, ja, und das waren die frühen 2000er. Wo da halt teilweise, naja, war das noch so ein bisschen, die lahm Spät-90er waren dann noch mit so einem Ding. Aber halt, ich finde es so interessant, weil normalerweise Filme in dieser Ära haben immer so mit ihrer Regie angegeben. Du hattest ja ganz viele Weitwinkelobjektive und alle wollten so der nächste Tim Burton sein oder der nächste Terry Gilliam. Das, die späten 90er, frühen 2000er waren so diese Ära, die Ära der Abgucker von diesen exzentrischen Künstlern. Mhm. Und deshalb finde ich, die Regie ist einerseits sehr zweckorientiert und andererseits aber auch sehr passend. Und das hängt auch eben mit
der Bald mal den Kamera. Gedanken. Ich möchte kurz noch auf Bale eingehen. Dann kannst du noch mal ein bisschen mehr in die Regie reinlörden. Nämlich, du hast eben gesagt, dass er so manchmal over the top ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine Schwäche in seinem Schauspiel ist oder ob das nicht wiederum auch, und damit ja quasi auch auf dein nächstes Thema eingehend, eine Regieanweisung geradezu ist, weil das dann eben auch wieder so wunderbar in dieses, was der Film uns immer wieder offenbart, in diese Empathielosigkeit mit hineinspielt, wo wir halt immer wieder Szenen haben, also erstmal, wenn die Leute sich miteinander unterhalten, hört eigentlich nie jemand dem anderen zu, sondern sie hören immer nur auf das, was sie selbst sagen und achten nie darauf, was die anderen sagen. Und es ist halt so ein konstantes Thema des ganzen Films, dass Batemans Umwelt eigentlich mitkriegen könnte, was er da abzieht, aber dass sie das halt eben, weil sie so oberflächlich und komplett empathielos sind, dass sie ihn durchgehen lassen. Also es gibt ja diese Szene, wo er Jared Leto, ich habe gerade den, wie heißt der Charakter nochmal?
Paul Allen.
Genau, umgebracht hat und ihn erstmal durch die Hotellobby in so einem Sack rausschleift und auch noch so eine Blutspur hinter sich lässt und der Portier ihn einfach nur irgendwie grüßt, aber sonst nicht weiter sich damit beschäftigt, was er da macht. Und dann er außen ein Taxi ruft und diesen Bodybag noch ins Taxi ruft und Taxi hieft in den Kofferraum und dann kommen noch Bekannte vorbei und er ist total nervös, aber die interessieren sich nur darüber, was er denn da für einen tollen Overnight Sleeping Bag oder sowas nennen sie es haben, anstatt sich zu interessieren, dass das Ganze doch sehr leichenartig aussieht, was er da in den Kofferraum stopft. Oder genauso das gleiche, wie dann Jagd auf die Prostituierte Christie macht und sie halt eben an Türen klopft und niemand macht auf. Und wir werden sicherlich nachher nochmal, wie gesagt, auf diese oder noch nicht gesagt, das haben wir im Vorgespräch gesagt, wir kommen nachher nochmal so auf die Ebene des, wie weit ist das alles wirklich passiert, aber da drin steckt auf jeden Fall so eine ganz harsche Kritik daran, so wir Menschen hören nicht mehr einander zu und wir achten nicht mehr aufeinander. Und das führt eben dazu, das wird eben unterstützt durch dieses Over-the-Top-Schauspiel von Christian Bale, so dass ich das Gefühl hatte, der macht das mit voller Kalkulation.
Nee, natürlich, ich wollte damit auch halt nicht ausdrücken, dass seine Performance schlecht ist, sie ist halt nur nicht besonders subtil in dem Sinne und ich weiß halt nicht, wessen Fehler das ist, aber halt der ganze Film ist halt in dem Sinne sehr offensichtlich, bis auf das, was so unterschwellig da los ist. Aber
ich muss dir nochmal in die Parade fahren, weil da hatte ich mich auch die ganze Zeit während des Guckens gefragt, ich dachte auch so, oh wow, das ist doch, hier sind etliche Holzhammer am Werk, aber ich fragte mich immer, wie weit das auch wieder dessen geschuldet ist, dass wir quasi, dass der Film bis heute auch eine entsprechende Wirkungsgeschichte hatte. So, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie uns hineinversetzen in die Zeit von 2000 und ich habe es leider nicht mehr recherchiert, ich hätte es mal machen sollen, was denn bis dahin für Psychothriller Geschichten erzählt wurden, denn diese Verbindung von irgendwie Kapitalismuskritik und Consumerism-Kritik und Psychothriller und Massenmörder und quasi dieses nur das Äußerliche zählt, das erscheint mir heutzutage auch, erschien mir so in der Darstellung relativ platt. Aber ich fragte mich die ganze Zeit, war es das denn auch schon 1999 oder 2000? Oder ist es einfach jetzt in den 18 Jahren seitdem, dass wir durch entsprechende Rezeptionen und zum Beispiel Serien wie Dexter und so nochmal irgendwie diese Geschichte des Psychokillers weitererzählt wurde und in den 90ern noch ganz andere Geschichten erzählt wurden.
Ich denke, das hängt teilweise mit der Zeit zusammen, teilweise vielleicht auch mit dem Quellmaterial und mit der Regie. Ich meine, es gab so Material, wie gesagt, Oliver Stone hat sowas mehrfach gemacht, David Lynch ist in diese Thematik hier und da abgestiegen. Es gab auf jeden Fall Filme in dieser Form. Ich meine, Psycho von Hitchcock
hat die zwei Seiten
mit dem
Bösewicht. Auf jeden Fall, aber bei Psycho steckt da noch nicht so eine Allegorie mit drin, sondern bei Psycho ist es ja geradezu, also das ist das große Problem an dem Film, dass er halt einfach Schizophrenie geradezu dämonisiert, so wie später es dann Spielberg mit Haien macht, sondern bei dem ist wirklich, der Verrückte ist eben an sich verrückt und da steckt irgendwie kein weiterer Layer drin, da ist keine Gesellschaftskritik drin. Das, was hier mir öfter mal als Blatt erschien, war eben diese Gesellschaftskritik.
Ich glaube tatsächlich, und vielleicht bin ich der größte Sünder überhaupt, dass ich das sage, aber ein Film, den man damit vielleicht ein bisschen vergleichen könnte, wäre Paul Verhoevens Showgirls, der mega zerrissen wurde und so weiter. Und halt alle, also fast alle Figuren in diesem Film sind totale Psychopathen und Soziopathen und alles, total kranke Leute. Und dann ein paar Jahre später plötzlich haben einige Leute entdeckt, hey, das ist eigentlich im Prinzip ein großer satirischer Kommentar auf das Showbusiness und so weiter. Und du hast da auf jeden Fall diese andere Ebene unter all der nackten Haut und diesem kompletten Wahnsinn und dieser Schlechtigkeit, die da passiert. Ich denke, in dem Sinne könnte man die Filme ein klein bisschen miteinander vergleichen.
Du wolltest ein bisschen noch über die Regie dich auslassen. Hast du da noch einen Gedanken,
den du loswerden möchtest? Nicht direkt auslassen, aber halt, ich finde das halt, das wollte ich halt auch am Anfang sagen, nicht, dass ich halt kritisiere, dass eine Frau macht, weil ich finde das eben total cool, weil sowas heutzutage, selbst heutzutage eher als untypisch angesehen wird, was ich immer nicht verstehen kann, weil ich bin halt immer der Meinung, egal welches Geschlecht man hat, egal welche Einstellung, jeder kann alles machen, weißt du, jeder kann halt alles, jeder kann wundervoll, könnte jederzeit ganz toll Horrorfilme inszenieren, Dramen, Thriller und so weiter, egal was, ich meine, hey, Catherine Bigelow mit ihren Oscar-nominierten und schließlich gewinnenden Filmen ist ein gutes Beispiel dafür, jetzt Patty Jenkins mit Wonder Woman, die vorher halt nur durch mit Drama und so weiter auch Erfahrung hatte. Also halt auf jeden Fall gibt's da wundervolle Beispiele für. Aber ich finde halt, gerade dass hier eine Frau Regie führt, natürlich hilft ganz toll bei dem Feeling des Films. Und ich denke halt auch, ein männlicher Regisseur hätte Christian Bale einfach auch anders bebildert und anders gefilmt. Weil halt, was ihn angeht, ist da auch, er ist halt in dem Sinne halt gefilmt mit einem etwas anderen Auge. Er hat ja sehr viele nicht Full Frontal Nudity, aber er hat halt tatsächlich sehr viele Nacktszenen auch. Ja. Und das ist halt alles, und er ist fetischisiert gefilmt, tatsächlich, würde ich sagen. Und halt die ganzen Frauen aber nicht.
Aber sie was, hat da, denke ich, auch damit. Jane, da muss ich wieder reinschießen. Ich glaube wiederum, also sie hat da schon ein Auge gefühlt, dass Bale ein sehr attraktiver Mann ist, aber zugleich hat sie da auch immer wieder sowas, wo sie sich drüber lustig macht. Also, du erwähntest vorhin schon das explizite Zitat von Texas Chainsaw Massacre, was da im Fernsehen läuft bei ihm. Aber das ist halt eben auch, also das wird dann eben auch bildlich zitiert, indem er halt zweimal als Leatherface dargestellt wird, indem er halt einmal so eine Eismaske trägt und einmal so eine komische Gesichtspeeling-Maske, womit sie da eben dann auch wieder, das meinte ich halt vorhin schon, was ich sagte, sie dekonstruiert seine Männlichkeit halt auch immer wieder. Sie zeigt zwar ihn als attraktiven Mann, aber sie stellt ihn eben nicht nur irgendwie als Fetischobjekt oder als Lustobjekt dar, sondern sie zeigt uns immer gleichzeitig auch, wie unglaublich lächerlich er ist. Und er fällt ja auch wieder in so ein Häufchen in sich zusammen, in mehreren Szenen. Das fand ich auch eben eine dezidiert weibliche Perspektive, die ich unglaublich erfrischend fand.
Schon, es gibt definitiv ein satirisches Element darin, aber es ist halt trotzdem gefilmt mit diesem Male Gaze, wie man es heutzutage nennt, wie es halt Michael Bay halt auch mit seinen weiblichen Darstellerinnen macht und so. Also es ist auf jeden Fall, diese Art der Ästhetik kommt da zum Tragen. Und ich finde halt, ich denke halt, ein männlicher Regisseur hätte das alles genau umgekehrt gemacht, möglicherweise. Außer vielleicht Joel Schumacher. Aber es ist halt eben diese andere Perspektive, finde ich so interessant. Und eben halt auch die Tatsache, dass die Art und Weise, wie er das Zusammenspielen mit den Männern bebildert wird und wie er mit den Frauen redet und wie halt aber auch die Frauen selber dargestellt werden. Halt, man hat hier nie den, man hat hier einfach nie das Gefühl, dass das ein Exploitation-Film ist, was es in männlichen Händen, ja. Da wäre die Gefahr gewesen, dass das so hätte passieren können. Wenn man das jetzt vielleicht jemandem wie Oliver Stone oder sogar jemandem wie Tarantino gegeben hätte oder Cronenberg, je nachdem. Es hätte einen anderen Schwerpunkt gehabt, was das anging. Es hätte ein anderes Gefühl gehabt. Und deshalb finde ich eben, dass das sehr dabei hilft. Halt auch eben die Tatsache, dass es halt eigentlich erst ihr zweiter großer Film war. Und ich denke, sie wollte da viele verschiedene Sachen ausprobieren. Und ich finde, das ist alles grundsolide und sehr, sehr gut gemacht. Und es ist wirklich eine Schande, dass es quasi so ihr Karriere-Highlight war, könnte man sagen, und danach nichts mehr kam. Also normalerweise Filme, die so geschauspielert sind und so gefilmt sind, das sind normalerweise Türöffner für andere Leute.
Ja, für Männer halt. Das ist ja das ganz große Problem von Hollywood, dass sie eben, dass da entsprechende Seilschaften gibt, dass Männern dann sowas Türen eröffnet und Frauen oft dann irgendwie wieder jahrelang um ein Projekt kämpfen müssen. Also wir besprechen hier regelmäßig irgendwie Filme von Regisseurinnen. Und außer jetzt Catherine Bigelow und Sofia Coppola haben die es eben alle schwer, obwohl da klasse Werke dabei sind, dann irgendwie Anschlussprojekte zu finden. Es ist eine Schande.
Genau, aber solche wie Bigelow und Coppola, die hatten halt auch eigentlich, ja, in gewissem Sinne hatten sie auch Männer, die ihnen bei ihren Karrieren ein bisschen geholfen haben anfangs.
Auf jeden Fall.
James Cameron bei Bigelow und bei Coppola halt ihr Vater selbstverständlich. Ja. Und wenn man solche Connections nicht hat und seien sie noch so oberflächlich, dann ist es öfter mal natürlich schwer. Und das ist wirklich eine Schande. Und das kritisieren heutzutage ganz viele. Und dass sich jetzt erst 2018 in irgendeiner Form ankündigt, sich etwas zu verändern, das ist schon ein sehr, sehr... das geht gar nicht.
Ich möchte gerne noch über zwei Punkte sprechen.
Ja.
Bevor ich dich wieder entlasse, deine Uhr tickt ja auch. Und zwar einerseits die Musik und welche Rolle, und das ist ja hier auch ein bisschen dein Steckenpferd, welche Rolle denn Musik in diesem Film spielt. Da möchte ich gerne mal deine Meinung zuhören.
Also das, so wie ich das auch gelesen habe, ist das direkt aus dem Buch übernommen. Er hat sehr viele Monologe über Songs, die er gerne hört. Und die dann Teil der Szene sind. Weil insgesamt gibt es nicht wirklich viel nennenswerten Score. Und wenn schon, dann ist es halt ziemlich, man würde halt sagen, eigentlich generischer Streicher-Horror-Score. Also nicht etwas, wo man jetzt nach Hause schreiben würde und sagen, oh, kauf das Album. aber halt der Einsatz der Songs, der finde ich ist genial. Ganz besonders in dieser großartigen Szene, wo er Huey Lewis and the News vorspielt, Hip to be Square. Die Szene mit Paul Allen. Das war halt das erste Mal wirklich, dass ich irgendwas von dem Film gesehen habe. Es ist so fantastisch. Und Bale ist großartig und gleichzeitig witzig und gruselig. Mhm. Halt, wie er dazu tanzt, wie er sich rhythmisch bewegt. Und David Nathan in der deutschen Synchro leistet auch großartige Arbeit. Es ist genial, es ist wundervoll und ich zum ersten Mal, diesmal war ich aber auch tatsächlich verstört, wenn er dann mit der Axt mehrfach einfach zuschlägt und dann aufhört mit dem Schreien, als er nur noch einfach mehrfach zuschlägt und im Zusammenspiel mit dem Song funktioniert das toll und das hätte halt auch ganz leicht entweder zu komisch sein können oder zu bemüht, aber diese Szene hier in diesen Händen findet genau die richtige Balance. Und ich finde es genial. Und das, was er über die Musik sagt, genau so rede ich allgemein über Filmmusik und auch über die ganzen Scores von Leuten wie Danny Elfman oder John Powell. Halt, ich kann absolut da seine Einstellung zu Musik verstehen, weil, ja, ehrlich gesagt, so rede ich mit anderen Leuten auch über Musik.
Was hat es denn für eine Bedeutung in dem Film? Hast du dir da immer Gedanken drüber gemacht?
Ich hatte da irgendeinen Gedanken, aber ich war mir nicht ganz sicher. Halt, ich glaube, es geht ihm ja, bei Hip to be Square, dass man ganz doll auf den Text eigentlich achten sollte, weil es ein besonderes Statement ist. Und dann hat er diesen eher herzerfüllten Monolog später, wenn, ich weiß nicht mehr, von wem der Song war.
Ja, wir haben einen Whitney Houston und einen.
Genau, Whitney Houston war's.
Genau.
Da sagt er ja etwas, so diesen sehr herzerfüllten Monolog darüber, was der bedeutet und so. Und ich dachte mir einfach, es ist halt so im Prinzip ist dieser Monolog so sein stummer, versteckter Hilfeschrei in gewissem Sinne nach Bedeutung, könnte man sagen. Also so habe ich das mitinterpretiert, weil das schwingt halt mit, weil er in diesen, dazu muss ich nämlich kurz was sagen, oder vielleicht, das kann ich mir dann für nach der Musik aufheben tatsächlich. Ja, aber das ist, glaube ich, meine Meinung dazu. Das war so meine Interpretation dieser ganzen Sache.
Also es ist ja, auf jeden Fall ist es sehr auffällig, dass er sich selbst gleich im allerersten Monolog im Voice-Over als Psychopathen im klinischen Sinne charakterisiert. Also dass er nicht fähig ist, Emotionen zu haben. Dass aber in den Momenten, wenn er über Musik redet, Und das sind eben drei große. Das ist einmal Hip to be Square, dann über Phil Collins, ich habe den Song vergessen, und eben Whitney Houston. Hat er eben drei große Monologe im Film über Popsongs, und die halt geradezu überschwänglich emotional sind. Und ich glaube, dass darin auch wieder von Mary Harron so eine Kritik an unserer Besessenheit mit Popkultur drin steckt, dass das eben zu dieser Empathielosigkeit, Kritik unserer Gesellschaft mit hineinspielt, dass sie da eben sagt, so dass wir eben quasi den Stellenwert, den wir Popkultur und Popmusik im Besonderen geben, enorm überhöhen, und dass wir quasi, was unsere Mitmenschen anbelangt, dass wir da eben viel empathieloser sind als in unseren Bezug auf, wie viel Liebe wir popkulturellen Gütern gegenüber entgegenbringen. So. Und das ist halt auch wieder so ein Aspekt, den ich unglaublich zeitlos fand. Denn wenn du heute Leute über Netflix-Serien reden hörst, genauso wie sie halt immer noch alle, wir alle über Musik reden, dann können wir da irgendwie Stunden und Tage lang reden. Und jetzt klinge ich irgendwie sehr kulturpessimistisch, da wehre ich mich immer gegen, weil ich glaube nicht, dass alles immer schlechter wird, sondern die Welt war schon immer schlecht und wird vielleicht besser, hoffentlich. Ich glaube zumindest, dass diese Kritik an der Welt, das alles ist oberflächlich und Menschen hören einander nicht mehr zu, aber wenn es um Popkultur geht, dann können sie auf einmal große Gefühle entdecken. Die findet sich auf jeden Fall hier in diesem Film wieder.
Das ist eine sehr interessante Interpretation. So habe ich das gar nicht gesehen, aber ich hatte diesen flüchtigen Gedanken, als er über Hip to be Square redet, wenn er dann mit diesen Eckdaten kommt und halt dann so ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Aber ich denke mir, genauso reden einige der Figuren in Ready Player One. Es ist dieser Fake-Nerd-Dialog. Mhm. Und jedenfalls in Ready Player One hat mich das wahnsinnig gestört, im Buch wie im Film. Weil ich mir denke, so reden solche Fans und Nerds nicht miteinander. Nicht so oberflächlich und einfach nur mit Infos. Sondern halt in dem Sinne so ein bisschen Insider-mäßiger. Und lustigerweise, weil bei Christian Bale finde ich, kommt das alles viel natürlicher rüber. Und es wirkt einfach so, als wäre ihm das wirklich ernst. Und das sind die einzigen Momente, wo seine Figur, glaube ich, auch am authentischsten ist, wo er halt eigentlich nichts von sich versteckt. Und tatsächlich, wo man halt sieht, dafür brennt er. Das ist tatsächlich etwas, worin er interessiert ist. Und hier versucht er nicht, etwas zu verbergen, und er versucht hier wirklich etwas Bestimmtes rüberzubringen, und deshalb finde ich diese Szene da halt so interessant. Aber das, was du gesagt hast, ja, sehr interessanter Ansatz. Also da könnte tatsächlich was drinstecken.
Dann einen letzten Punkt noch, und zwar, falls ihr bis hierhin zugehört habt, obwohl ihr den Film nicht gesehen habt, dann habt ihr schon den ein oder anderen Spoiler mitbekommen, aber noch nicht so wirklich schlimm. Aber jetzt werden wir ganz konkret über das Ende reden. Deswegen, falls ihr den Film noch nicht kennt, macht hier aus, schaut euch den Film an. Lohnt sich auf jeden Fall. Und kommt dann zurück. Und dann könnt ihr euch unser Ausgelasse über das Ende anhören. Denn ich möchte jetzt noch mal über den unzuverlässigen Erzähler sprechen. Denn zum einen, also wir haben ja quasi einen Showdown und daran folgend noch mal so ein Epilog. Und beides zusammen ergibt eben so ein ganz starkes Bild. Okay, das, was uns der Film erzählt, bis hierhin, ist vielleicht gar nicht passiert. Also es zieht das zumindest sehr stark in Zweifel. Hier Bateman geht auf einen großen, er geht einfach steil und fängt an, lauter Leute umzubringen. Und spätestens, als er dann von der Polizei gejagt wird und mit seiner Pistole auf die Polizei schießt und die Autos explodieren der Polizisten und er guckt nur ungläubig seine Pistole an, dann müsste es jedem dämmern, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und dann haben wir eben gesagt, noch so eine Epilog-Szene, wo es nochmal so eine Dialog-Szene gibt, wo in Frage gestellt wird, ob er denn überhaupt Paul Allen umgebracht hat. Und damit eben der ganze Film mit so einem großen Fragezeichen endet. Ist das, was wir hier gerade gesehen haben, wirklich passiert? Oder war es eben doch nur in seiner Fantasie? Wir kriegen diese letzte Szene quergeschnitten in einer Parallelmontage, wie Gene sein Tagebuch oder sein Blanner da entdeckt, indem er lauter Zeichnungen von grausigen Taten eingezeichnet hat. Möglicherweise hat er sich alles nur eingebildet und immer irgendwie Morde gezeichnet und dabei gedacht, er begeht es wirklich. Und wir haben eben seine Innenperspektive gesehen. Wie siehst du das, Lasse?
Das ist etwas, was beim ersten Schauen von ein paar Jahren so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, so ein paar bestimmte Dinge. Und dann am Schluss dachte ich, ah, okay, so ein bisschen ziehen sie einen Teppich weg und lassen es so vage offen. Aber beim zweiten Anschauen, jetzt vor ein paar Tagen, sind mir bestimmte Dinge aufgefallen, wo sie schon sehr früh ankündigen, dass sich sehr vieles in seinem Kopf abspielt. Ganz früh das Telefonat, wenn er den Tisch reservieren will und dann sagt er, ja, es ist ein bisschen spät, könnte ich vielleicht noch einen Tisch kriegen? Und wahrscheinlich der Kellner am Telefon lacht einfach nur. Man hört nur sein Gelächter. Und da denke ich, das ist eigentlich schon ein Hinweis darauf, dass das nicht ganz realistisch ist hier. Weil was für ein Arschloch-Kellner macht sowas? Und deshalb, das ist halt aus seiner Sicht könnte der Kellner ihn genauso gut hämisch auslachen. Und halt auch die Tatsache, dass er mit diesen Taten davonkommt. Halt das, wo ich mir denke, hört niemand irgendwas? Kriegt niemand irgendwas mit hier in dieser Stadt? Weil natürlich, ich meine, das ist ja auch der Symbolismus. Ja, niemand kümmert sich um die schlimmsten Gräueltaten, weil von wegen halt, wenn er ganz am Anfang den Obdachlosen umbringt, das ist halt etwas, wo ich mir denke, ja, das ist gut möglich, dass das niemand mitbekommen hat. Aber halt auch die Tatsache, dass, dass er halt die Prostituierten, nachdem er sie das erste Mal gefoltert hat, dass er sie dann gehen lässt. Und ich denke mir, hat er keine Angst, dass die nicht tatsächlich zur Polizei gehen? Ich meine, wäre ihr gutes Recht. Es ist plausibel, dass sie das dann zurückverfolgen könnten. Und auch eben die Tatsache, dass die nochmal mit ihm mitgeht danach. Dieselbe Prostituierte nochmal mit ihm mitgeht. Halt deshalb, weil sich halt mehrere Menschen so irrational verhalten. Und ich denke, das sind auf jeden Fall sehr große Hinweise darauf, dass das hier nicht alles echt sein kann. Aber ich finde es so gut, dass der Film nicht überoffensichtlich ist damit. Dass es uns tatsächlich am Schluss selbst überlassen bleibt, so ein bisschen die Fäden zusammenzuführen und dann zu sagen, das ist echt oder das ist nicht echt. Wenn der Film heutzutage gemacht wäre, dann wäre das noch offensichtlicher und die wären total, ja, das bedeutet das halt mit Ausnahme von. Das letzte Mal, als sowas wirklich gut gemacht wurde, war Christopher Nolan mit dem Ende von Inception. Das war das einzige Mal, wo dann wieder mal Leute gesagt haben, oh, könnte es vielleicht das bedeuten oder das bedeuten halt. Und dann sind Menschen zurückgegangen, haben gesagt, wo könnte der frühe Hinweis sein, dass es alles ein Traum ist und so weiter. Aber hier halt eben die Tatsache, dass er dann gemacht wurde, als er gemacht wurde von den beteiligten Leuten. Ich denke, das hilft dabei, dass der Film so gut gealtert ist, dass man heutzutage immer noch ein bisschen im Dunkeln gelassen wird. Und ich persönlich brauche halt auch keine klare Antwort. Ich persönlich bin vollkommen zufrieden damit, wie sie es gemacht haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es aber für das frühe 2000er Publikum sehr unbefriedigend war. Aber ich denke mal, wenn sich heutzutage Leute das angucken, wäre das teilweise vielleicht auch frustrierend, aber dann teilweise bestimmt gäbe es Leute, die das dann als großes Meisterwerk sehen.
Es gibt einen Punkt, einen Hinweis, den fand ich gerade zu Augen öffnend, und zwar ist das nochmal diese Szene, wo er eben den toten Körper von Paul Allen durch die Lobby nach draußen zieht, in diesem Sack. Und während wir in der Lobby noch sind, sehen wir eine Blutspur hinter dem Sack, und der Portier interessiert das alles, wie gesagt, gar nicht. Aber wenn wir dann draußen vor der Lobby an einem Taxi stehen, dann haben wir im Hintergrund die Lobby und der Boden ist sauber.
Und das habe ich auch gemerkt. Ja.
Genau, da ist eben, man könnte natürlich sagen, okay, Anschlussfehler, aber es deutet stark darauf hin, dass wir eben hier ja doch einen extrem unzuverlässigen Erzähler haben. Andererseits, was ich unglaublich schön finde, ist halt dieses quasi, was uns ja eben als schlagendes Argument dann am Ende gebracht wird, ist, dass hier sein Anwalt angeblich mit Paul Allen in London zweimal gegessen hat. Und dass deswegen Paul Allen noch am Leben sein muss und er sich das alles nur eingebildet haben muss. Aber zugleich ist es halt einfach so ein unglaublich oft und immer wiederkehrendes Thema in diesem Film, dass alle sich mit falschen Namen anreden, um halt auch nochmal so auf diese Oberflächlichkeit aufmerksam zu machen, dass die halt alle gleich sind und es ist einfach keinen Unterschied gibt zwischen diesen ganzen Executives. Die sind alle, haben sie irgendwie als Titel Vice President und sie sehen alle gleich aus, haben alle den gleichen Anzug, die nach hinten gegelten Haare und unterscheiden sich halt einfach nicht und deswegen verwechseln die sich halt auch gegenseitig die ganze Zeit und dadurch, dass Mary Harron das so aufbaut, ist das eben dann auch in der letzten Szene so, der Anwalt könnte genauso auch wieder mit irgendeinem anderen Dude da einfach gegessen haben und den für Paul Allen gehalten haben, weil sie eben absolut austauschbar sind. Und auch, aber geradezu, und das finde ich halt das, was mich so wirklich erfreut hat an dem Film, dass darin eben auch so die Antwort auf diese komplette Frage steckt, indem sie uns sagt so, na, es ist eigentlich komplett egal, ob er es gemacht hat oder nicht, weil die andere interessiert es halt eben nicht. So, und es wird dann auch nicht zu ohne Grund eben in der letzten Szene dann auch noch Reagan eingeblendet und der ja einfach eben so als der Beginn dieser dieser konservativen Revolution und der Beginn des Neoliberalismus angesehen wird und dass das eben einfach so nochmal ein letztes Statement von ihr ist, zu sagen so, hey, unsere Welt ist so oberflächlich geworden, wir interessieren uns nicht mal mehr dafür, ob jemand so einen Mord wirklich begangen hat oder nicht, sondern er könnte damit durchgekommen sein oder er könnte sich alles nur eingebildet haben. Who cares? Die ganze die Welt dreht sich einfach weiter und die Welt wird nicht besser oder schlechter, je nachdem, was er getan hat, sondern wir sind einfach irgendwie einfach nur ein oberflächliches Pack. Und dieses Statement bringt sie so in der letzten Szene als so ein Argument, was sie einfach so hinknallt, bam, das war wirklich eine extrem gute Punktlandung.
Ja, weil der mehrere Name-Drop von Trump während des ganzen Films halt zwischendurch, was halt auch aus heutiger Sicht sehr, sehr interessant ist. Und eben weil alles an dem Gebaren, den Umgängen und den Komplimenten in den im Film gezeigten Kreisen mit diesen ganzen Yuppie-Star von der Wall Street. Es ist so falsch und so hohl und dabei so beängstigend. Normalerweise fällt es mir nämlich sehr schwer, in Filme einzusteigen, die in der Art überhöhten und mit fremden und mir fremden Kreisen spielen. Ein Grund, warum ich nicht viel mit Filmen über die Mafia oder auch Wolf of Wall Street anfangen kann. Weil das halt so weit entfernt ist von mir. Aber dieses Konzept und die Performances halten mich einfach bei der Stange. Halt, weil es offensichtlich ist, dass sie das da nicht so richtig, nicht so komplett überhöhen, weil halt, ich finde, lustigerweise, da driftet es, das ist diese sehr treffende Satire, ohne dass es komplett übertrieben ist, weil du dir halt wirklich vorstellen kannst, diese Männer reden so miteinander und die vergleichen so die Karten miteinander. Halt, da ist jetzt nicht, ich finde das jetzt, das ist nicht so dermaßen überspitzt, dass es übertrieben ist, sondern es ist punktgenau. Und das ist so großartig daran.
Ja. Ich denke, wir haben's, oder? Hast du noch was, worüber wo dein Herz brennt, was du gerne noch erwähnt haben möchtest?
Ich finde nur, es ist ein lustiges Easter Egg, Paul Allen wird von Jared Leto gespielt und kriegt von Christian Bale eine Axt im Kopf. Der zukünftige Joker wird vom zukünftigen Batman abgeschlachtet. Und in diesem Kontext ist die Szene sogar noch besser.
Ja, das stimmt. Ja, nice. Ich bewerte hier gerne die Filme am Ende eben auf der Letterboxd-Skala von einem halben bis fünf Sterne und wahlweise ein Herz. Aber wenn du sagst so, nee, Filme werten, das finde ich blöd, dann musst du das auch nicht. Ich zwinge hier niemanden. Magst du eine Wertung abgeben?
Oh, mir gefallen allgemein Wertungen. Halt manchmal bei Film allgemein fällt es mir schwer, aber seit ich auf Letterboxd unterwegs bin ich da ein bisschen gut geworden. Ich würde sagen, der Film schwebt bei mir so in dem, ich würde sagen, 4-Sterne-Bereich. 4 von 5 halt. Vielleicht auch 3,5 von 5, weil es halt eben so extrem böse ist. Halt, ich bin normaler. Aber halt eben, weil da dieser Satire-Element drin ist, finde ich den Film umso interessanter. Ich finde, er ist sehr gut gealtert. Er ist lustigerweise, heutzutage kann man ihn sich, glaube ich, noch viel besser ansehen als damals, so ähnlich wie Robocop, halt der so seltsam prophetisch war tatsächlich für seine Zeit. Und heutzutage ist er eigentlich noch viel geiler als damals. Und hier ist es so ähnlich. Hier ist es wirklich so ähnlich, weil abgesehen von dieser gewissen 80er-Jahre-Ästhetik ist nicht wirklich, wo du denkst, oh Gott, ist das veraltet in irgendeiner Form, was so bestimmte Technik angeht, es sei denn halt, es ist mal hier und da ein Fernseher im Bild. Wir haben überhaupt nicht über Willem Dafoe gesprochen, den ich halt auch sehr gut finde allgemein und sehr gut ist in diesem Film, aber halt eben auch die Tatsache, dass er einfach so ohne großen Kommentar aus dem Film verschwindet, ist halt so ein weiterer satirischer Unterbau, schätze ich mal, was absolut beabsichtigt ist. Und ich muss dazu noch zwei kleine Punkte loswerden. Und zwar, einmal bedenkt man Christian Bales Obsession, sich immer mit vollem Körpereinsatz in seine Rollen zu werfen, inklusive drastischen körperlichen Maßnahmen. Würde es mich nicht wundern, wer tatsächlich für die Rolle auf Diät war und all diese Sportübungen täglich gemacht hat. Ich hoffe allerdings, dass er nicht auch zwischenzeitlich irgendwas Illegales getrieben hat. Ich würd's ihm fast zutrauen, weil er hängt sich da immer so rein. Ich stell mir immer vor, wenn er so weitermacht, weil er nimmt entweder so immer so extrem ab für seine Rollen oder so extrem zu. Ich rechne mit, in 10 Jahren ist der tot, der arme Kerl.
Oh Gott.
Du musst das nicht immer, wirklich, du musst das nicht immer tun. Ich respektiere wirklich seine Hingabe, aber das ist, Das ist nicht immer nötig. Und halt, und eben auch interessant, dieser Film schafft das, was auch der Pate in gewissem Sinne hinkriegt. Es handelt von einem, im gewissen Sinne von einem echten Monster von Menschen. Mhm. Aber je nachdem, wie man den Film halt liest, ob man jetzt sagt, er ist schuldig oder nicht. Aber die meisten anderen Personen in seinem Umfeld, jedenfalls seine Kollegen und besonders seine fürchterlich oberflächliche Verlobte, sind so viel unerträglicher als er, dass er gewissermaßen teilweise ein Sympathieträger ist, bis auf das, was er den Frauen antut. Weil die Frauen, die er quält, die werden nicht in irgendeiner Form dargestellt, dass man denkt, ah, oh, sind das nervige Bitches oder sowas, sondern halt, das sind wirklich halt die Frauen, denen er Schlimmes antut. Ganz besonders halt natürlich auch, was droht mit seiner Sekretärin zu passieren halt. Die tun einem dann wirklich leid, aber die werden halt nicht als diese übelsten Karikaturen gezeichnet wie die anderen. Halt einer der befriedigenden Morde, selbstverständlich der an Paul Allen, wo man sich denkt, ja, es geschieht ihm recht, so im Kontext des Films. So wird, und in dem Sinne, und halt bestimmte Sachen. Ich wünschte halt, es hätte noch mehr ein Payoff gegeben mit seiner, halt mit Evelyn, mit Reese Witherspoon, deren Platzierung in diesem Film halt auch sehr interessant ist, besonders für die Timeframe und so weiter.
Ja. Aber ich das ja ganz schön finde, dass er mit ihr Schluss macht und dann da seinen Catchphrase bringt, als eben das Gespräch zu unangenehm wird, I have to return some videotapes. Ja. Was ein bisschen schade ist, dass wir es heute nicht mehr machen können, um aus unangenehmen Gesprächen rauszukommen, weil wir niemand mehr DVDs oder Videotapes zurückbringen muss.
Ich muss mein Netflix-Abonnement kündigen.
Ja, ich finde auch den Film wieder großartig, als ich ihn gesehen habe. Ich gebe so ein bisschen ganz so einen halben Stern Abzug. Das geht wieder auf die Kamera zurück. Das hatten wir auch. Wir haben ja hier die Tarantino-Reihe, sind wir am Durchsprechen, alle Filme. Und es ist einfach so, dass André Cicula, der hat so eine sehr flache Optik. Das ist alles immer so. Ich meine, das geht hier natürlich auch mit diesen klinischen Apartments gut einher, aber das ist alles immer so perfekt ausgeleuchtet und es sieht alles irgendwie so unecht aus. Klar, das ist, natürlich ist das gewollt hier auch mit dem Satire. Wenn du dir eben Pulp Fiction anguckst oder so, die haben alle diesen Look. Und das ist so dieser 90er-Jahre-Look, der auch irgendwie so ein bisschen nach wie Soap-Opera immer aussieht. Das stört mich einfach so ein bisschen, dass vielleicht, ich den ästhetisch nicht ansprechend finde, den Film.
Ja, vielleicht hängt das auch mit dem Budget zusammen, tatsächlich. Mit den Budgets, okay. Weil er halt wirklich nicht bei vielen richtig teuren Sachen die Kamera bedient. Und du hast tatsächlich recht, weil besonders in der ersten Szene ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, ich war mir bei der Kamera bei der Kameraarbeit und bei der Beleuchtung in dem Restaurant am Anfang nicht ganz sicher. Aber ich dachte, das sieht ein bisschen zu verwaschen aus, irgendwie zu flach. Und man muss schon zugeben, ja, es ist in vielen der Szenen, die drin spielen, ist es irgendwie flach. Aber im Vergleich dazu, alles, was draußen auf der Straße spielt, halt, es ist so eine, in diesen Szenen ist es so eine reichhaltige Beleuchtung mit harschen Schatten überall. Tatsächlich wirkt die Lichtsetzung teilweise so, als gehöre sie direkt in Tim Burtons Gotham.
Okay. Nee, gut. Ja, du hast ja recht. Ich gebe ihn sehr hoch. Ich gebe ihm ein Herz, hat er auf jeden Fall von mir bekommen und ich ordne ihn bei 4,5 Sterne ein. Da steht er richtig.
Du bewertest ihn halt immer noch besser als ich sogar.
Ja, doch. Also, dass er nach ganz oben gehört, war für mich klar. Die Frage ist nur, wie hart gebe ich ihm da Abzug, weil eben ich dieses flache Bild manchmal mich ein bisschen genervt hat. Aber wenn, du hast schon recht, die Außenaufnahmen, da gibt's schon einiges, was stark ist dabei.
Ja. Ja. Keiner von diesen Filmen, die man sich einfach mal so anguckt, dass man denkt, oh, wisst ihr, worauf ich heute mal Bock hab? American Psycho. Das ist halt einer, den zeigt man vielleicht anderen Filminteressierten, die noch nicht kennen. Halt, ja, ich würde den bestimmten Leuten zeigen, wo ich mir denke, ah, den traue ich das zu, dass ihr das verstehen und ein bisschen verkraften könnt. Das ist halt einer der Filme, die würde ich halt nicht mit meinen Eltern
gucken. Wobei natürlich auch so einzelne Bilder haben es ja auch dann wieder in die Meme-Kultur geschafft. Also gerade so er, wenn er da in seinem seinem Regenmantel tanzt oder sein Persil-Grinsen, das begegnet dir in Social Media durchaus das ein oder andere Mal.
Ja. Ja, klar, natürlich. Aber das ist halt einer von denen. Das ist halt keiner dieser Vergnügungsfilme. Es muss aber auch sagen, er ist halt auch wirklich kein langer Film. Halt, es ist eine Stunde 40 noch was irgendwie. Also es ist halt wirklich einer, der ziemlich schnell auch vorbeigeht. Es ist halt diese merkwürdige Struktur, weil es gibt nicht wirklich einen Plot, sondern vielmehr halt eine, also nicht so richtig eine Geschichte, sondern halt eher, eigentlich nicht wirklich eine Geschichte, sondern eher halt Plot und verschiedene Punkte, aber es gibt jetzt nicht wirklich so eine offene Entwicklung von Punkt A, Punkt B, C und so weiter. Das ist halt eine sehr etwas andere Struktur, weshalb man den Film seine Kürze eigentlich nicht so richtig anmerkt. Wenn man halt nicht wirklich dann weiß, wann ist der Anfang, Mitte, Ende? Die Drei-Akte-Struktur ist in dem Film halt ein bisschen schwierig und nicht ganz klar einzusehen, wie wir
Was aber auch an. Wieder ganz gut halt eben zu dieser psychischen Verfassung von Bateman passt. Also,
natürlich.
Dass es sowas Vorantreibendes hat, also so ein Dahintreibendes, so wie er quasi sein Leben auch gestellt. Ach, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde darüber reden, aber ich mache jetzt hier Schluss jetzt. Ich habe zuvor gesagt, ich schmeiß dich nicht raus, aber jetzt mache ich es doch. Aber nur wenn du mir versprichst, dass nochmal wiederkommst. Oh Gott, jetzt haben wir wieder was fallen lassen.
Selbstverständlich komme ich wieder. Ich finde eure Show richtig, richtig toll. Hab euch über die aus Kinderaugen-Sachen kennengelernt.
Nee, es hat mir vor allen Dingen sehr viel Spaß gemacht. Das war ein wirklich cooles Gespräch. Und denn ich glaube, auch viele Hörerinnen und Hörer werden das so empfinden. Dann sag uns doch nochmal ganz ausführlich, wo man dich finden kann.
Also, ich muss sagen, ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Und wenn ihr auch Spaß hattet mit meinen Ausführungen und mit der Art und Weise, wie ich halt auch über Filme schwärmen kann, dann würde ich sagen, ist der Weg zu Fans About Films nicht sehr weit. Findet ihr auf SoundCloud und iTunes. Ich bin auf Twitter unterwegs unter @LasseVogt. Da poste ich alles, da findet ihr immer die neuesten Updates. Ich bin außerdem Co-Moderator des rein englischsprachigen Podcasts It's a 90s Christmas Podcast, zusammen mit Lyle Perez. Da reden wir über 90er Jahre Weihnachtsnostalgie und deren Medien. Jeden Monat gibt es 4 Episoden, reden dort über Sitcoms, über Filme, alles aus den 90ern, alles hat mit Weihnachten zu tun. Da könnt ihr euch auf was freuen. Das hat schon sehr schöne Resonanzen gekriegt. Ich schreibe außerdem sehr ausführliche deutsche Soundtrack-Kritiken scorgeek.wordpress.com, wo ich auch schon sehr nettes Feedback von einigen Komponisten gekriegt habe, zuletzt von Ralf Wengemeyer für meine Kritik zu Jim Knopf. Also da gibt's immer wieder neue Updates. Und auf YouTube bin ich unterwegs unter Verdeppert oder wenn man Lasse Vogt eingibt. Und da findet ihr meine Filmkritiken, wo ich halt selbst auch vor der Kamera bin und so aus dem Stehgreif einherrede, teilweise auch mit Freunden. Und da findet ihr auch meine eigenen Kurzfilme. Unter anderem halt mein Abschlussfilm Dein Film ist scheiße, als kleine Referenz an Roger Ebert. Auch englisch untertitelt, wenn ihr das mögt. Also halt, das ist auf jeden Fall alles dort zu finden. Und ich denke mal, ja, wenn ihr interessiert seid an meinem Zeug, dann schaut unbedingt vorbei und gebt mir gerne ein paar Likes. Ich freue mich drüber. Aber gebt auf jeden Fall diesen Podcast hier mehr Likes, weil auch wenn er schon einiges an Bekanntheit hier gewonnen hat, ich finde, der verdient noch viel mehr Hörer, weil ich finde eure Konzepte richtig toll und sonst unter anderen Umständen hätte ich euch natürlich auch nicht angeschrieben.
Danke, danke. Nicht zu viel Honig und so ums Maul schmieren, sonst heben wir noch ab. Komische Metapher, die habe ich komplett verbogen. Aber
wenn du es mit Puh verbindest, dann passt das, glaube ich.
Ich sage nochmal danke dir und danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Zuhörerinnen, Hörern, ihr wisst schon, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich glaube, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und nächste Woche geht's hier weiter mit dem Horror-Oktober und dem nächsten spannenden Film, den wir besprechen werden, wieder mit, ich glaube, es ist dann eine Gästin. Ich danke euch, dass ihr hier zugehört habt. Tschüss!
Tschüss!